Vis-à-vis.
Schönen guten Tag, Friederike Heller. Wir treffen uns hier in Ihrem Büro an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, wo Sie die Professur für Schauspielregie innehaben. Und fangen wir doch gleich bei Ihnen an. Sie haben ja selbst Regie studiert, allerdings eben nicht hier an der Ernst Busch, sondern in Hamburg. Warum nicht hier?
Es hat einen lustigen Grund. Ich war ziemlich schüchtern und ich wusste vom Hörensagen, dass es diese legendäre Inszenierungsaufgabe gibt in der Zugangsprüfung von der HFS Ernst Busch. Und davor hatte ich schlicht Angst.
Was bedeutet diese Prüfung?
Man ist alleine mit einem Ausschnitt des Kollegiums zusammen in einer Probebühne und bekommt zwei SchauspielerInnen zugeordnet, mit denen man eine vorher bekannt gegebene Szene probt. Also man soll sich ein Konzept überlegen und hat dann so 20 bis 30 Minuten Zeit, mit den SchauspielerInnen eine Skizze anzuproben. Und das war mir zu heikel.
Ihr Studium ist jetzt so rund 25 Jahre her, glaube ich, ne? Damals gab es ja wirklich noch deutlich weniger Frauen in diesem Beruf und deutlich mehr männliche Regie-Zampanos. Wie ungewöhnlich war das damals, als Frau Regie zu studieren? Und was haben Sie sich da überhaupt versprochen von diesem Studium?
Also es war schon noch ungewöhnlich. Allerdings in meiner Studienzeit waren wir ungefähr paritätisch in der Studierendengruppe. Also die Zeichen standen schon auf Änderungen. Ich würde aber trotzdem, ich sage das gerne als so ein bisschen spaßhaft, dass ich selber so eine Karriere wie als Fräuleinwunder hingelegt habe. Also es war schon noch den IntendantInnen, aber es waren eben oft IntendantInnen, wichtig, eine junge Frau zu fördern. Das hat meinem Weg sehr geholfen.
Diesen Regieberuf, wie wir den heute kennen, gibt's ja noch gar nicht so lange. Erst so seit rund 100 Jahren. Davor waren es oft die Autoren selber, die ihre Stücke geprobt haben und auf die Bühne gebracht haben. Und das hat sich dann eigentlich erst mit Max Reinhardt verändert. Das hatte auch mit der Bühnentechnik zu tun, die sich da so rasant entwickelt hat und wo man dann wirklich ganz viele Gewerke plötzlich zusammenbringen konnte und musste. Und Max Reinhardt hat ja dann wirklich auch die Schauspieler und alle Mittel auf so eine Interpretation konzentriert. Und er war es ja dann auch, der die erste Schauspielschule gegründet hat am Deutschen Theater, aus der dann eben jetzt hier die Ernst Busch gewachsen ist. Aber er hat eben nicht den Regiestudiengang gegründet, der kam erst deutlich später. Wie und warum, meinen Sie, hat das angefangen, dass man dachte, Regisseure, das sind jetzt eben vielleicht doch nicht die reinen geborenen Genies, das sind auch Künstler, die mit einem Handwerk arbeiten, das man eben lernen muss oder kann?
Ich würde mal vermuten, dass diese rasante Entwicklung des Regieberufs etwas mit dieser starken ideologischen Prägung in der Weimarer Republikzeit zu tun hat. Also dass da ja doch starke Kräfte aufeinander geknallt sind und quasi die Verstärkung einer Aussage eines Textes, die obliegt natürlich der Regie. Also da gibt es dann ein Message, sozusagen bündelndes Gehirn, was die Richtung vorgibt, dass alle an einem Strang ziehen. Was sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, war dann die Entnazifizierungsversuche der Alliierten, weil es einen Beschluss gab, dass die Deutschen einer gewissen Kollektivparanoia durch diese lange biologische Prägung, durch den Volksempfänger hinsichtlich der Sprache und des Gedankengutes, dass sie dem unterlägen und man eine Umerziehung stattfinden lassen müsse und hat deswegen gerne auf diese Kanonstücke aus dem klassischen Humanismus zurückgegriffen, um in der Sprache der Deutschen selbst ihnen andere Gedanken, also zum Beispiel Schiller, geben Sie Gedankenfreiheit, wieder mehr in die Köpfe zu bringen. Also das Theater wurde sehr stark als Resozialisierungsmaßnahme genutzt von den alliierten Kräften, um die Leute umzuerziehen. Und hier in unserer Schule, kann man sagen, ist die Pionierarbeit geleistet worden. Brecht war Heimkehrer aus USA und hatte Interesse bekundet, in die DDR zu kommen. Deswegen war wichtig, dass im Ersinnen der Lehre, dass diese Arbeit von Brecht Berücksichtigung findet. Die sowjetischen Besatzer hier in Ost-Berlin haben natürlich sehr Wert darauf gelegt, dass Stanislavskis Schauspiellehre so im Zentrum steht. Und dann haben die Gründungsväter sozusagen des Regieinstituts und der Schauspiellehre lange gesessen und geknobelt und ein Standardwerk über Schauspiel herausgegeben, was beide Theorien sozusagen miteinander verknüpft. Und das ist bis heute im Zentrum der Schauspiellehre. Im Kern ist es immer noch diese Verbindung von der Brechtschen Lehre mit der von Stanislavski. Als die in den 70er Jahren sich überlegt haben, dieses Regieinstitut gründen zu wollen, kamen diese Grundlagenideen sehr stark aus dieser Methode des Schauspiels. Und so ist dieser sehr handwerkliche Begriff der Regieausbildung in der HFS entstanden, der sich deutlich unterschieden hat von den Ausbildungen in den westlichen Bundesländern, die ja auch sehr viel später erst gegründet wurden. Sehr wohl mit einem neidisch schielenden Auge nach Ost-Berlin.
Ja, das ist ja schon interessant, dass die erste Regieschule sich in der DDR gegründet hat. Hatte das, glauben Sie, schon auch was damit zu tun, dass man die Theater über die nachwachsenden Regisseure auch versucht hat, auf Linie zu bringen oder zu halten? Zumindest galt die Ernst Busch ja schon auch als Kaderschmiede, oder?
Klares Jein von meiner Seite. Weil zum einen war natürlich ein starkes Auge des Kulturministeriums auf der Ernst Busch, weil die Schauspielenden und auch die RegisseurInnen durften reisen. Und es war natürlich wichtig, dass die A, Multiplikatoren für die sozialistische Botschaft sind und B, auch wieder nach Hause kommen. Auf der anderen Seite höre ich eben jetzt in der Beschäftigung mit dem historischen Material, dass die Schule als Insel der Freiheit galt. Also dass man, wenn man hier angekommen war, doch sehr vieles denken, sagen und miteinander besprechen konnte, was so sonst vielleicht nicht in der Öffentlichkeit hätte sein dürfen.
Sie haben es jetzt als Insel der Freiheit beschrieben, aber gibt es da auch noch eine andere Seite zu?
Ich glaube, ich habe jetzt erst verstanden, oder für mich zählt das zumindest so, dass dieses für mich ein bisschen unheimlich wirkende Logo der Schule, diese Zusammenführung der lachenden und der weinenden Theatermaske, so das Symbol für Theater schlechthin, dass das doch wirklich sehr gut die Schule in ihren verschiedenen Ausprägungen sozusagen repräsentiert. Es gibt den Saga von der Insel der Freiheit und es gibt aber auch, wie wir jetzt nach dem neu erschlossenen Archiv sehen können, Geschichten, wo Leute manipuliert wurden oder das Studium frühzeitig beendet und wie wir verstehen, ist das passiert, ohne dass diesen Betroffenen mitgeteilt wurde, woran es wirklich lag, nämlich einen politischen Widerstand gegen die Linie, sondern es wurde irgendwie zumindest in bestimmten Fällen argumentiert mit künstlerischem Mangel. Das ist eine Wunde, die sehr geschmerzt hat, die wir auch bei unserer Jubiläumsfeier thematisieren wollen, was sehr, sehr aufregend ist, weil das erste Mal in der Öffentlichkeit so passiert.
Auf Ihrer Homepage steht, die Ausbildung kreist in allen Phasen der erzählten und erlebten Geschichte darum, wie sich das Individuum zu politischen und gesellschaftlichen Fragen ins Verhältnis setzt. Ist das auch in der DDR schon so gewesen, nur mit einer anderen Ausrichtung? War das schon immer auch eine politische Schule?
Ich denke schon. Also das kommt aus dem Erbe von Brecht natürlich, der ganz klar gesagt hat, sein Theater ist das epische Theater und das epische Theater ist im Zentrum, hat es einen sozialen Gestus. Und das ist einer der zentralen Lehrsätze, die wir haben. Ich vermute, nein, das kann man aus den Akten eigentlich ablesen, das ist auch zentral gewesen zu der Zeit der DDR, nur waren die Vorzeichen eben mitunter anders.
Und verstehen Sie sich nach wie vor als politische Schule?
Als wache Schule, würde ich sagen. Also es gibt keine Präfiguration auf irgendeine bestimmte Ideologie mehr. Es gibt ganz klar Prägung durch die Geschichte und die Geschichte, die die Lehrkörper hier noch durch die Räume tragen. Das hört natürlich nach und nach auf, dass die Menschen, die hier zu DDR-Zeiten schon gelehrt haben, immer noch hier lehren. In der Regie ist das bereits vollzogen. Also niemand, der hier lehrt, hat noch in der DDR-Zeit hier schon gelehrt. Und insofern ja, ein wachen Blick, also ein Verhältnis zur Welt jederzeit formulieren zu können, im besten Falle, aber keine Präfiguration auf bestimmte politische Vorlieben.
Sie sind ja die erste Frau, die diese Professur innehat. Das zeigt ja schon auch, dass sich in diesem männerdominierten Beruf einiges getan hat. Es wird mehr auf Teamarbeit gesetzt, es geht mehr um flache Hierarchien. Wie hat sich dadurch vielleicht auch der Regieberuf geändert und vielleicht auch die Ausbildung?
Es hat sich sehr stark geändert, eben auch bei uns. Also das ist mir wichtig zu betonen, dass die Schule sich auch in ihrer Regieausbildung sehr anderen Narrativen geöffnet hat. Und auch diese Öffnung hin zu anderen Regieformaten wie kollektive Regie. Wir hatten hier 2,5 Jahre eine Gastprofessorin, die zu kollektiven Formaten geforscht und gelehrt hat. Das ist wichtig, dass unsere Studierenden damit in Verbindung kommen, um dann frei wählen zu können. Aber tendenziell betrachten wir Theater sowieso als kollektive Arbeit. Dann ist noch die Frage, wie top-down oder wie hierarchisch werden die verschiedenen Aufgabenfelder miteinander verknüpft. Aber das Klischee von Theatergenie, was da wütet, aufzuweichen und zu hinterfragen und in andere Formen zu kommen miteinander, liegt uns schon am Herzen.
Es gibt ja viele Namen in der Theatergeschichte, die eben keine Regieschule durchlaufen haben. Also von Klaus Peymann über Peter Stein, Christoph Marthaler, Andrea Breth. Die haben sich eben über Regieassistenzen in diesen Beruf hineingearbeitet. Also über die praktische Arbeit am Theater. Braucht es Regieschulen wirklich?
Ich finde schon. Also ich gönne jedem auch den relativ harten Weg sozusagen von der Pike auf als Hospitantin, als Assistentin, dann bangend um eine praktische Inszenierung, die man selber irgendwie angeln kann. Ich gönne es allen Menschen, die Interesse haben an Regieberuf, diese 4 Jahre hier oder in einer anderen Schule zu nutzen, um sich selbst zu erforschen, um das künstlerische Profil auszubilden, ohne unter diesem Marktdruck bereits zu stehen. Also wir sprechen da auch von einem Biotop. Es gibt eine Mischung zwischen öffentlich präsentierten Formaten und internen, wo die Leute sich wirklich ausprobieren können. Und wenn es dann gegen die Wand rennt, macht's nichts. Es verzeiht natürlich eine Schule viel leichter als jetzt ein Markt, wo die Produkte, ich nenne es mal zugespitzt, so verkauft werden müssen. Deswegen würde ich es jedem gönnen, eine Regieausbildung durchlaufen zu können an einer Schule.
Und sagen Sie uns doch zum Schluss noch, was Sie jetzt geplant haben für das Jubiläum, das Sie feiern.
Wir beschäftigen uns schon mindestens ein Jahr mit diesem heraufziehenden Event. Wir haben deswegen im vergangenen Sommersemester 3 verschiedene Seminare mit verschiedenen Themenschwerpunkten programmiert. Das war ein Seminar, was sich mit der Zeit der Schule zur DDR-Zeit beschäftigt, ein Seminar, was sich mit dem derzeitigen Profil der Schule beschäftigt und ein Teil, der sich mit möglichen Zukunftsperspektiven beschäftigt hat, also Stichwort digitale Formate, künstliche Intelligenz. Und diese 3 Kurse haben Ergebnisse präsentiert, die jetzt auch die Grundlage bilden für unsere Feier. Dazu kommt Archivmaterial, was wir sichtbar machen wollen. Das ist ja nun ganz neu, dass man das kann, dass das Archiv geöffnet ist und es ganz toll, wie ich finde. Es sind Zeitzeugen geladen, es werden Texte von Zeitzeugen zu Gehör gebracht und wir werden uns quasi allen allfälligen Fragen als Kollegium zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, Friederike Heller.
Ich danke fürs Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.